Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Willkommen beim Telestammtisch und auch mal wieder willkommen zur nächsten Geschichtsstunde mit Lida und mit Zero. Wir haben uns heute den Film Zweitland angeschaut und über den wollen wir heute sprechen. Der startet am 4.12., dauert 112 Minuten, also ein bisschen sitzversprochen heutzutage schon, ist aber auch schön knackig freigegeben ab 12 Jahren, also gut geeignet für eine mittlere Schulklasse. Aber ob das wirklich so ist, das werden wir heute nochmal rausfinden. Aber zuerst begrüße ich natürlich... Ja, Lida, ohne dich geht das nicht. Wenn es um was Geschichtliches geht hier, da brauche ich weder Ahnung gehabt, ein bisschen. Grüß dich.
Hallo, grüezi.
Grüezi. Oh ja, da können wir ja schon fast reinstarten, so kurz vor der Handlung. Der Film, der ist halt auch direkt ja in Südtirolerisch. Und ich bin ehrlich, hättest du da die Untertitel gebraucht? Also beim Südtirolerisch?
Also die Dialoge des Films, so wie sie gesprochen wurden, da hatte ich keine Probleme. Ob es jetzt im realen Tirol der Gegenwart oder des Filmjahres anders wäre, das ist eine andere Frage.
Okay, aber würdest du uns mal wiedergeben, um was geht's denn eigentlich in Zweitland?
Der spielt im Jahr 1961, wie wir schon sagten, im Süden Tirols. Im Mittelpunkt steht das Brüderpaar Paul und Anton. Paul ist der Jüngere, künstlerisch interessiert und würde gerne in München studieren, aber daraus wird nichts, denn sein ja extremistisch-nationalistisch angelegter Bruder, der im Befreiungsausschuss Südtirols für die Unabhängigkeit des damals eben noch zu Italien gehörenden Tirols kämpft, der zieht ihn halb indirekt in seine Machenschaften hinein. Und um ihm dann im Freiheitskampf beizustehen, gerät Paul immer mehr in Gewissenskonflikte. Sein Bruder muss sich erst verstecken, dann fliehen nach einem größeren Terroranschlag. Das war die sogenannte Brandnacht. Und dann übernimmt Paul sozusagen an der Seite von Anna, der Frau seines Bruders und dem kleinen Sohn der beiden, die Rolle, die vorher Anton hatte und ist auf einmal der Mann im Haus, fühlt sich aber immer noch hingezogen zu seinen eigenen Plänen. Unterdessen wird auch einer seiner besten Freunde verhaftet und ist von Polizeigewalt bedroht. Paul gerät unter Druck, ob er seinen Bruder aufgeben soll, seine eigenen Pläne weiterverfolgen oder selber mitkämpfen für Tirol. Und unterdessen hat auch Anna ihren eigenen Befreiungskampf, weil sie als Frau in der damaligen Zeit eben noch ganz anders unterdrückt ist. Und diese Verwicklungen familiär, politisch und gesellschaftlich, die kochen immer weiter hoch in der dramatischen Handlung.
Ich dachte vorerst, wo ich den Film angefangen habe, ich gehe davon aus, hast du ihn in München gesehen gehabt?
Nein, ich habe den tatsächlich auf der Berliner Pressevorführung gesehen.
Aha. Ich hatte ihn jetzt als Screener geguckt und kurz vor unserer Aufnahme halt auch beendet, dachte mir so anfangs, ja, sieht ja so ganz nett aus von den Bildern. Schauen wir mal. Dann kam der Untertitel so rein. Ich dachte mir so, ich verstehe es doch. Was soll's? Und dann ging es immer weiter vorwärts und ich dachte erst anfangs, das geht so rein in, das ist halt ein junger Mann, der hat einen Freund und ja okay, das wird jetzt so ein Coming-of-Age-Outing-Film werden. So, ich habe mich vorher gar nicht informiert, muss ich dazu sagen, über den Film, jetzt erst danach. Und der ging ja dann in eine andere, wirklich komplett andere Richtung, als was ich jetzt erwartet hätte. Ich kannte mich auch null halt mit der Südtiroler Geschichte aus. Hattest du da irgendwelche Anknüpfpunkte vorher schon zu?
Also die Grundlagen, nur die historischen Grundlagen, eben, dass Südtirol damals Teil Italiens war, dass es diese Konflikte gab mit der kulturellen Unterdrückung und dem Selbstbestimmungsrecht, dass zum Beispiel eben dieser Druck war, dass Italienisch gesprochen werden sollte, aber die Südtiroler eben ihre eigene, also dass das Deutsche, das da mit Dialekt gesprochen wird, beibehalten wollten, dass es ein sehr langer Unabhängigkeitskampf war, dass die Feuernacht, das war irgendwann Juni 61 war die, dass das ein Schlüsselereignis war, in dem es dann dazu führte, dass der vorher also dass dieser Kampf dann wirklich militant wurde von diesem Punkt. Da gilt die Feuernacht als so eine Art, oder Brandnacht oder Feuernacht, wie sie genannt wird, als eine Art Schlüsselmoment, als Auslöser. Und dass es auf beiden Seiten eben da Dutzende Tote gab und dieser ganze Unabhängigkeitskampf und diese Anschläge, dass sich das über Jahrzehnte hinzog, so ähnlich wie eben ja in anderen Regionen um bestimmte Unabhängigkeitskämpfe oder Autarkie. Man denkt zum Beispiel ans Baskenland mit der ETA und dergleichen. Also diese Parallelen, das wusste ich grob. Aber die ganzen Details, wie da verschiedene Beschlüsse geschaffen wurden, welchen Etappen das erreicht wurde, das war mir nicht klar.
Da muss man sagen, da ist der Film auch relativ genau, weil gerade über diese Feuernacht oder Brandnacht auch, die wird ja auch dargestellt, ist auch falsch, aber sie wird halt richtig thematisiert, die kommt im Laufe des Films vor. Und da war ich, ab dem Punkt war ich dann auch so ein bisschen, jetzt bin ich gespannt, was der Film macht. Und da war ich dann komplett drinne. Aber fangen wir doch mal an, bevor ich hier so ganz kritische Fragen noch habe zu dem Ding, weil die baut der Film ja auf. Kommen wir zu den Darstellern. Ich bin ganz ehrlich, außer diesen Laurenz Rupp, der den Anton, den älteren Bruder, spielt, den habe ich letztes Jahr im Netflix-Film gesehen. Da hat er mich jetzt halt nicht so super überzeugt, aber ja, okay, so eine Netflix-Produktion reißt man auch mal runter. Kannte ich auch nur noch die, ich glaube, Anne Schwarz, die spielt die Anna. Die kannte ich aus dem Daniel Brühl-Film nebenan. Der Paul, der Hauptdarsteller, oder der uns am meisten dargestellt als Hauptdarsteller, der Thomas Prenn, den habe ich vorher noch nie gesehen. Hast du irgendeinen Kontakt zu denen schon mal in irgendeinem Film vorher gesehen gehabt oder auch für dich ein unbeschriebenes Blatt bisher?
Also am bekanntesten war mir tatsächlich Anne Schwarz. Die war zum Beispiel, bis ans Ende der Nacht hatte ich sie gesehen. Sie war in Servus Papa, See You in Hell. Den fand ich auch damals sehr interessant. Nebenan, ja, erinnere ich mich auch, der wäre mir jetzt nicht zuerst eingefallen. Aber der letzte Film, Frieda war sie auch mit drin. Und der letzte Film, den ich mit ihr gesehen habe, war tatsächlich Leibniz Chronik eines verschollenen Bildes. Der war auf der Berlinale Anfang des Jahres. Und den hat sie unmittelbar nach Zweitland wohl abgedreht.
Wie würdest du jetzt so die Hauptdarstellerleistung, also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich fand schauspielerisch, fand ich die alle drei sehr stark. Also da hatte ich in dem Film null Punkte. Selbst was mich manchmal, das ist jetzt zwar kein Hauptdarsteller, aber der kleine Sohn von Anton und von Anna, Kinderdarsteller finde ich meistens immer, ja, ist halt nett, dass sie manchmal da sind, aber so wirklich herausragend nicht. Aber der hat halt sein Ding gut gemacht. Der hat dann ja auch nochmal so eine starke Szene gleich am Anfang mit dieser Schulklasse. Aber erstmal die Antwort zu den Hauptdarstellern.
Ja, das ist sicherlich die große Stärke dieses Films, dass wir hier ein sehr eindrucksvolles Trio haben, die auch die Dynamik besonders gut hervorheben können, ohne alles zu sehr ins Melodramatische driften zu lassen. Ich fand ja auch Anne Schwarz eindeutig am stärksten und finde ihre Rolle auch am spannendsten, obwohl sie im Gesamtfilmkontext eher kurz kommt. Und auch Thomas Prenn macht hier seine Sache sehr gut. Also darstellerisch kann man an dem Film sicherlich nichts kritisieren.
Dann möchte ich mal gleich auf die Szene eingehen. Da hast du bestimmt auch im Kopf, da ist ja unsere Anna im Film. Die ist ja, wie nenne ich ihn, eigentlich ist sie Lehrerin, aber die haben halt nicht immer Jobs. Und dann kommt der Schuldirektor wieder in die Stadt. Sie geht hin und sagt halt, pass auf, ich kann dann wieder arbeiten. Er freut sich eigentlich auch. Und sie ist, jetzt würde man sagen, also sie ist ja sehr also liberal eingestellt auf jeden Fall. Weil eigentlich ist es da ja so, dass die Südtiroler noch nicht mal Bock haben, 2 Stunden in der Woche auf italienisch Unterricht, ne? Wer das den Eltern schon irgendwie beibringen muss, sie möchte aber Wechselunterricht. 1 Woche auf Südtirolerisch und 1 Woche auf Italienisch. Ich sag mal, da ist er nicht so von überzeugt von. Und dann geht sie da raus und hört so ein bisschen ein paar laute Kinder, geht in den Klassenraum und da haben wir halt eine italienische Lehrerin und die wird ja komplett runtergemacht. Und da fing der Film für mich an so, ja, da hat sich aber irgendwie leider aus Anfang der 60er bis heute nicht viel geändert. Und da hatte ich so einen ersten Punkt, ich so, aber Leute, das ist halt, er redet gerade drüber, dass die Eltern das schon nicht geil finden. Das ist halt so, was die Eltern einem vorleben, kriegen die Kinder in die Schule auch mit rein. Und die Schule ist halt kein Erziehungsort, ne? Das ist, da sollen die Leute lernen. Und das fand ich schon also erschreckend, dass das heute auch noch so ist. Wie war die Szene so für dich?
Würdest du es so sagen, dass du glaubst, dass diese nationalistischen und separatistischen Ressentiments in Südtirol immer noch weiter bestehen? Also, dass sich da nichts geändert hat bis heute?
Nee, ich hätte
das finde ich interessant. Also, da würdest du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen?
Ich hätte das größer gefasst. Also, ich würde das, also kann auch nur an Deutschland anpreisen, dass ich das, egal in welche Richtung, dass halt diese eher Respektlosigkeiten gegenüber Lehrkräfte Ja, der Punkt, erstmal der Punkt, nur wegen der Szene.
Ach so, nee, ich habe das jetzt auf die, denn es geht ja da in dem Film, geht es ja nicht einfach um Respektlosigkeit gegenüber Lehrkräften, es geht ja ganz genau darum, dass die Kinder keine italienischsprachige Lehrerin oder keine italienischsprachige Lehrkraft respektieren. Darum geht es ja. Es geht ja in dem Film nicht jetzt um so,
nein.
Jugendliche Raudis, Lehrer haben keine Kontrolle. Es geht ja hier ganz genau um diesen Sprachkonflikt. Sprache ist ja das, was ganz besonders essentiell hier Kultur und kulturelle Identität ausdrückt. Und eben auch das Unverständnis, dass die Kinder also nur minimale oder gar keine italienischen Kenntnisse haben und deswegen auch überhaupt nicht kommunizieren können. Und dass das hier durchbrochen wird, dieses Schema von Anna. Und diese Szene symbolisch uns natürlich ganz klar. Also diese Szene ist eher etwas grobschlächtig eigentlich angelegt, weil es diese Holzhammer-Inszenierung ist, dass wir eben sehen, wie ihr Ansatz ist, nämlich Kommunikation. Kontra die Männer, die nicht kommunizieren wollen. Das ist ein bisschen klischeehaft, aber wie gesagt, durch das starke Schauspiel überwindet der Film solche strukturellen Grobheiten.
Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, durch die Separatisten, da ist ja die große Frage am Ende, die auch ja bis heute noch, also alleine schön für die BAS, das ist ja die Abkürzung für die Gruppierung da gewesen, sind das jetzt Freiheitskämpfer gewesen oder halt Terroristen? Ne, da gibt's ja immer noch das eine und das andere Lager. Und ich finde, dass der Film versucht ja schon darzustellen, dass er erstmal auf keiner Seite ist. Weil er stellt ja auch die Carabinieri, die Italiener, stellt er ja natürlich auch erstmal, ja klar, brutal hundsgemein da, ne, in ihren Verhörmethoden. Dann hast du aber auch noch einzelne Szenen, wo du zum Beispiel den Chef von den Carabinieri siehst, dass der ja doch schon eher so zwischen den Stühlen sitzt, obwohl er seine Sachen ja trotzdem durchkriegen will, aber auch nicht, eigentlich erstmal nicht mit allen Mitteln, aber schon mit Nachdruck. Und auf der anderen Seite, ja, also Bombenattentat, wo dann trotzdem wer stirbt, muss man das in Kauf nehmen? Das ist halt diese große Frage. Und das, finde ich, bringt der Film stark rüber, dass er sich da nicht wirklich auf eine Seite hundertprozentig reinschlägt, sondern halt die Frage auch offen lässt. Wie war das für dich?
Der Film macht ja gute Ansätze. Ich denke, einer dieser interessantesten Aspekte, der sehr relevant in diesem Konflikt ist und etwas zu kurz kommt, der wird nur vage angedeutet, ist diese rassistisch-nationalistische Verachtung der Südtiroler gegenüber den Italienern. Das wird nur ganz vage angedeutet und wenn man es nicht wirklich sucht oder sehen will, könnte man es auch ganz leicht als einfach einen individuellen Streit aufgreifen. Aber dieser massive, auch wirklich stark rassistisch konnotierte Hass gegenüber Italienern, der auch zum Beispiel in der Schweiz, wo es ja eine große Menge italienischsprachiger Gastarbeiter gab, inzwischen ist Italienisch in der Schweiz auch mit Amtssprache, aber dass diese Ablehnung da existierte und zum Beispiel so weit ging, dass es Lokale gab, in denen dann sowas stand wie Hunde und Italiener müssen draußen bleiben. Das wird man im Film kaum wahrnehmen können und das hätte definitiv, denke ich, klarer sein müssen, um zu zeigen, dass die Südtiroler nicht einseitig hier nur kulturell unterdrückt sind, sondern das war auch ein der Grund, warum dieser Konflikt so massiv aggressiv geworden ist, eben auch ist, dass die Südtiroler sich unterdrückt offenbar fühlen von einer Bevölkerungsgruppe, die sie als minderwertig wahrnehmen. Also es ist nicht einfach nur dieser Aspekt, und das sind Besatzer in unseren Augen, sondern das sind minderwertige Menschen. Wir sind die höhere Kultur, also fast schon so ein faschistisches Element. Und die kommen jetzt und unterdrücken unsere Hochkultur mit ihrer niedrigen Kultur. Und dass diese Weigerung, zum Beispiel Italienisch zu sprechen, auch eine, ja, also dass da man eindeutig auch merkt, dass der Freiheitskampf ganz stark nationalistisch konnotiert ist und dass diese nationalistischen Tendenzen der allgemeinen der Bevölkerung präsent sind und sogar noch weitergehen in so lokalpatriotische Tendenzen, dass zum Beispiel Anna, die aus Bozen kommt, selbst sich als Außenseiterin und ausgegrenzt erlebt im Heimatdorf ihres Ehemannes, weil sie keine gebürtige Dorfbewohnerin ist. Also dass diese das Klüngeln so weit geht, dass schon ein Dorf für sich, ein ganz kleiner Gemeinderaum, außenstehende Menschen als inakzeptabel empfindet und man immer fremd oder der Fremde oder die Fremde bleibt.
Wo du es gerade sagst, also ich gehe auch gerade so ein paar Szenen durch im Kopf nochmal. Ich finde, es kommt manchmal punktuell durch. Gerade am Schluss habe ich natürlich jetzt am meisten im Kopf. Die ist eine Szene in der Kneipe, wo sich dann unser Hauptdarsteller neben Carabinieri setzt und dann hat man so eine, ja, kennt man heutzutage auch noch, so eine Stammtischtruppe von älteren Herrschaften, die da sitzen und sagen, was setzt er sich jetzt zu dem Italiener? Und zwischendrin kommen auch schon ein paar Andeutungen. Ja, aber die, du hast recht, die kommen ein bisschen zu kurz. Also da hätte man schon, da werden die Carabinieri, also die italienische Position wird da schon eher als schlechter dargestellt, als dass die andere überhaupt rassistische Hintergründe komplett hat. Da kommt höchstens mal ein Spruch und mehr auch nicht. Das stimmt schon. Trotzdem gebe ich dem Film, dass er das versucht, gut auszugleichen. Wo wäre für dich dann heutzutage der Ansatz, wo du sagst, da hat sich eigentlich gar nichts verändert? Also das war zu dem Punkt, den ich vorhin schon hatte, weil ich das eigentlich, wenn du es so siehst nach dem Film, in allgemein auf der Welt, weil es ist ja das gleiche Problem immer, wie in dem Film auch. Und irgendwie lernt die Menschheit ja aus gar keinem Fehler aus der Vergangenheit. Es ist ja immer das Gleiche.
Ich denke, der stärkste Punkt ist da sicherlich diese Zwang zur kulturellen Unterdrückung. Dass wir überall global, das sehen wir jetzt ja auch in diesen schrecklichen Ereignissen, zum Beispiel in Gaza, dass es immer wieder diese Tendenz gibt, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, eine Kultur oder auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Besetzung der Ukraine, das ist ja auch diese Tendenz, dass es da nicht nur darum geht, dieses Land einzunehmen, sondern dass die Kultur, die Menschen, die Sprache, all das soll ausgelöscht werden. Und diese Tendenzen gab es ja zum Beispiel auch also in der SU oder dergleichen. Also dass man einfach diese Unabhängigkeit oder ein Nebeneinander und Individualität, dass das nicht geduldet wird, dass eine vollkommene Assimilierungspolitik gemacht wird mit unglaublicher Aggression. Und das, denke ich, ist diese größte Parallele und diese auch die Aktualität, die dieser Film hatte, dass er eben zeigt, dass dieser Wille von bestimmten Übermächten sowohl im Kleinen als auch im Großen, also in Form von Kriegen als auch nationalen oder lokalen Konflikten immer da ist, dass alles, was neu oder als nicht ursprünglich und urorganisch empfunden wird, assimiliert werden muss und kein Nebeneinander geduldet werden kann. Und man merkt ja auch ganz oft in vergleichsweise banalen Konflikten oder Diskussionen auf lokaler Ebene, wenn zum Beispiel sowas diskutiert wird in Deutschland oder in bestimmten Städten, soll es eine Quote geben für deutschsprachige Musik im Radio oder dergleichen? Oder gibt es zu viele Anglizismen in der Sprache und so ein Kram? Und das sind ja keine neuen Debatten. Das gab es ja auch in der Vergangenheit schon vor über 100 Jahren, war eben diese große Debatte, haben wir zu viel Französisch in der Sprache? Heute hat wahrscheinlich niemand in Deutschland das Gefühl, dass zu viel Französisch gesprochen wird. Aber damals war das eine riesengroße Angst. So, um Gottes Willen, es wird nur noch Französisch gesprochen und gar kein Deutsch mehr. Und diese Tendenzen, die vertritt dieser Film, also diese zeigt dieser Film. Er zeigt diese Nuancen, die da existieren, diese bestimmten, wie schwer es Menschen gemacht wird, die vermitteln wollen, dass diese Menschen eben oft zwischen den Stühlen sitzen, wie zum Beispiel Anna, die sowohl von den Italienern als auch von ihren eigenen Leuten als Gegenpartei wahrgenommen wird, weil sie eben zum einen Tirolerin ist und auch die Unabhängigkeit möchte, zum anderen aber ein Einvernehmen mit den Italienern möchte und sich eigentlich diese Zweisprachigkeit, also wünscht, dass beide einander verstehen und jede Gruppe ihre eigene Kultur leben kann, ohne unter Druck zu stehen.
Was der Film für mich halt nicht ganz so toll gemacht hat, er macht halt ganz oft viele Themen auf, ne? Um auch mal ein bisschen für mich zumindest was negativ zu nehmen. Und ich finde, er lässt ein paar auch einfach fallen. Auch ein paar Figuren, die halt auch immer nicht so handlungsrelevant sind, aber irgendwie finde ich schon, der Sohn wird irgendwann, der ganz Kleine wird irgendwann komplett fallen gelassen. Der kommt beim Ende gar nicht mehr vor, wo man, ich dachte, okay, da muss doch was, weil er ist ja schon ein wichtiger Part. Also die haben einen kleinen Jungen und das ist ja das Harte, dass der Vater dann halt dann flieht und die Mutter da alleine ist und auch nicht mehr arbeiten darf später. Der andere, der Paul, ja auch nicht weiß, was er genau will. Will er bleiben, will er weg, möchte sich um die Leute kümmern. Der hängt ja auch immer zwischen seinen eigenen Träumen, die er verwirklichen will und auch könnte als Künstler. Oder ob er dann doch zu seiner jetzigen dann Familie steht, ne? Die eigentlich auch, ja, ist ja seine Schwägerin und sein, was ist ein Neffe? Neffe, ne? Ja, Neffe. Oder auch mit seinem Freund. Wir sehen aber am Ende dann nur noch eine Trauerszene. Aber zwischendrin ist dann auch kurz Leerlauf, wo der halt gar kein Thema mehr ist. Und der ist ja eigentlich ja sein Anstoßpunkt, warum er sich ja auch eher zur radikalen Seite überhaupt überlegt, ob er da in die Richtung was machen will. Ich finde, das lassen sie auch zeitlang ganz schön brach liegen. War das für dich auch so? Oder habe ich einfach nur ein paar Paras geschoben beim Gucken?
man merkt, dass Michael Kopfler, der Regisseur und Drehbuchautor, sicherlich Schwierigkeiten hat, all die Fäden, die er da verstrickt hat, dann auch zu Ende zu spinnen. Aber im Großen und Ganzen gelingt ihm das. Also dieser Aspekt, dass Figuren jetzt vollkommen fallen gelassen wurden. Der Sohn beispielsweise war ja von Anfang an eine Nebenfigur. Ich denke, dass der größte Verlust dieses Films einfach ist, bestimmte Charaktere nicht noch stärker auszuarbeiten, während andere, wie zum Beispiel dieses Brüderpaar hier, fast schon überentwickelt sind. Also deren Konflikt wird überdeutlich und gemacht und hat so viel Zeit im Film, wie er eigentlich nicht braucht, da der Konflikt selber ja relativ simpel ist und bereits in der ersten auch sehr stark symbollastig konnotierten Szene, die man jetzt aber gar nicht detailliert beschreiben müsste, verdeutlicht wird. Also denke ich, dass man da hätte strukturell umschieben können, aber insgesamt funktioniert das.
Ja, und vor allem, man muss auch dazu sagen, das ist ja sein Langfilmdebüt, A, als Regisseur und als Drehbuchautor. Zumindest bei mir ist so, da drücke ich ja schon mal ein Auge zu. Dafür war das dann schon ganz stark. Ja, bei der Kamera fand ich immer ein bisschen schwierig. Es ist halt eine Handkamera. Es ist schön, dass oft eine Nahaufnahme war von Gesichtern. Man sieht dann halt, das Schauspiel, was wir schon gesagt haben, was wirklich stark ist, sieht man halt nochmal deutlich besser. Aber ist natürlich auch manchmal ein bisschen wackelig. Das hat mich immer ein bisschen genervt beim Schauen, weil ich das ein bisschen shaky fand. Aber dennoch, gerade bei Großaufnahmen, fällt das nicht so schwer ins Gewicht. Hast du noch irgendwas Wichtiges, Positives zum Film?
Ich hätte jetzt keine weiteren Anmerkungen mehr. Wenn wir über die Kamera sprechen wollen, könnte man vielleicht mal anmerken, dass die Handkamera hier ein etwas organisches Element hineinbringt. Generell ist aber das Stärkste, was hier an den Bildern auffällt, vor allem die Farbpalette, nämlich dieser durch dunkle Grün, Grau und Schwarz und Brauntöne geprägte, diesige Eindruck, der auch die historische Verworrenheit spiegelt und allgemein auch dieses Klima emotionaler Kälte ausdrückt. Wir haben hier immer den Eindruck von einer sehr großen Düsterkeiten, wie einem Schatten und Schleier über den Bildern liegt und sich niemals wirklich lichtet. Und bemerkenswert ist eben auch, dass dieser Film im Hellen beginnt und im Dunkeln endet. Also eine pessimistische Grundkonnotierung durch dieses atmosphärische Flair aufbaut. Das, denke ich, ist erwähnenswert an der Kamera.
Fazit, würde ich sagen. Ich habe nämlich auch großartig nichts mehr.
Ja, dann mache ich mal den Anfang. Also mit seinem Spielfilmdebüt Zweitland gelingt Michael Kopfler einen stark gespielten und straff inszenierten Film, der zwar seine Längen hat, aber durch die Dynamik der Handlung diese spielerisch überbrückt und ein wichtiges, oft übersehenes historisches Thema anschneidet, obwohl hier bestimmte strukturelle Schwächen und einige sentimentale Momente auftauchen, ist das ein Debüt, das sicherlich neugierig auf mehr macht.
Ich kann es relativ abkürzen. Ich finde das für ein Regiedebüt ein wirklich starkes Stück. Gerade, dass wir halt nicht nur das komplette Schwarz-Weiß-Spektrum haben, was er aufzeigt von dem Südtirol-Konflikt, sondern so auch ein bisschen mit Schattierungen arbeitet. Fand ich super schön. Auch die dargestellte wirkliche Gewalt, wie sie auch in solchen Situationen sind, wurde für mich kompromisslos dargestellt. Und ja, ich sag mal, es ist kein Gute-Laune-Film. Der ballert einige niederschmetternde Bilder unmissverständlich einen ins Gesicht. Und diese ganze Gewaltspirale, die man halt nur zu gut kennt, die wird da gut abgebildet bis zum Schluss und wahrscheinlich drüber hinaus, bis es zu Ende war. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Hast du vielleicht irgendeine Idee, irgendeinen Film? Okay, ich habe mir zwei aufgeschrieben, die in diese Richtung gehen, die wir unseren Zuschauern, die jetzt noch nicht gleich ins Kino rennen, sondern vielleicht erst ein, zwei Tage später und sich ein bisschen darauf vorbereiten wollen. Irgendein Filmtipp, der in die Richtung geht wie dieser Film.
In San Sebastian lief She Walks in Darkness. Dieser Film behandelt den Ätherkonflikt in Spanien und ist zwar meiner Meinung nach kein besonders gelungener Film aufgrund seiner eigenen tendenziösen Inszenierung. Allerdings wäre das ein Film, der, was das Thema Separatismus und Unabhängigkeit angeht, in eine ähnliche Richtung etwa geht.
Ich habe was deutlich Älteres. Verdammt. The Wind That Shakes the Barley. Da geht es um diese IRA-Ursprünge. Ist so ein ähnlicher Fokus, wie auch jetzt hier in dem Film. Haben wir auch ein Brüderpärchen in diesem Bürgerkrieg. Das wäre jetzt mein Ding. Oder was ich noch gedacht hätte, was aber natürlich jetzt weniger mit Separatismus zu tun hat, aber gleich, weil ich irgendwas mit Tirol reinbringen wollte, Das finstere Tal von 2014 Wir sind auch heute schon wieder am Ende angekommen. Am 4. Dezember könnt ihr euch eine eigene Meinung zu dem Kinofilm Zweitland bilden. Und wo kann man diese Meinung am besten kundtun? Natürlich bei uns im Discord. Und dazu steht natürlich auch wieder ein Link bei uns in den Shownotes. Vergesst aber definitiv auch nicht, tele-stammtisch.de auszuchecken. Das ist unsere eigene Homepage, wo viele andere wunderschöne Stümpchen euch zigtausenden von Serien und Filmen näher bringen. Und hin und wieder auch das eine oder andere geile Gewinnspiel auf euch wartet, wie natürlich auch im Discord und auch auf allen Social-Media-Plattformen, die ihr euch denken könnt, überall, wo es Likes gibt, sind wir vertreten. Da auch nochmal einen kleinen Appell, wenn ihr bei Spotify oder über Apple euch den Podcast anhört, lasst doch mal eine positive Bewertung da. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit kann man das einfach mal verschmerzen. Und natürlich sind wir auch immer für konstruktive Kritik da, aber jetzt gerade auch wieder zu dieser winterlichen Zeit. Ich sag mal, Komplimente sind immer gern gesehen, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, das war's von mir. Ich sag mal, wir haben euch hoffentlich gut über den Film informiert. Und das letzte Wort gehört natürlich wie immer dir, Lida.
Servus, Leute.